Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die Challenger-Saison nach den US Open ist losgegangen und in den USA gibt es einen ganz, ganz großen Swing, der letzte Woche unter anderem in Charleston ein Turnier hervorbrachte, und darüber wollen wir hier heute reden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner. Bei mir natürlich wieder der Macher von TennisTourTalk.com, Florian hier. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Ja, die Challenger-Saison nach den US Open ist losgegangen. Es ist die Saison, wo man sich die Punkte erarbeiten will, um schon wieder für die Australian Open in irgendeiner Weise Punkte zu bekommen, beziehungsweise um sich dafür zu qualifizieren. Tennis never stops.
Das, genau den Ausdruck hatte ich gerade auch in meinem Kopf, und er trifft halt einfach immer wieder zu. Ja, und während natürlich hier sich die große Tour gen Asien inzwischen verabschiedet hat, ist es ja so, dass auf der Challenger Tour auf allen Kontinenten im Endeffekt noch Action geboten ist.
Es ist ja insgesamt so, dass man sagen kann, es ist auf allen Erdteilen im Moment was los. Wir haben in Europa Challenger-Turniere auch noch zum Teil auf Sand gehabt. Daniel Altmaier zum Beispiel jetzt dreimal noch auf Sand gespielt. Wir haben in Asien die Challenger-Turniere, um dann zum Beispiel auch so ein bisschen den Puffer zu bieten für die großen Asien-Turniere. Wir haben in den USA Turniere, wir haben auch in Südamerika Turniere. Also im Moment scheint es so zu sein, als ob die Spielmöglichkeiten für alle Spieler, gerade aus dieser Gegend der Weltrangliste, absolut perfekt sind.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es so ist, aber wir haben ja vielleicht die größte Challenger-Saison ever, wo einfach immer mehr Turniere ja stattfinden. Und genau das ist ja die Idee, dass man eben das auch lokal beziehungsweise eben regional auch ein bisschen begrenzen kann, dass eben die Spieler aus Asien, aus Australien die Möglichkeit haben, im asiatischen Raum unterwegs zu sein, die US-Amerikaner und amerikanischen Spieler dort. Wir haben auch noch durchaus sogar noch einen Südamerika-Swing, der auch noch unterwegs ist. Also auch dort findet noch Sandplatz-Saison statt. Und wir haben natürlich in Europa noch einige, du hast es angesprochen, interessante Turniere, die jetzt, ja, jetzt natürlich klar, logischerweise klimatisch bedingt von außen nach Indoors switchen. Aber auch dort gibt es ja ein paar richtig coole Turniere, die auch sehr stimmungsreich sind. Ich denke vor allem dort an die französischen Challenger Rennes, Orléans, die jetzt dann auch stattgefunden hat, wo wirklich vor voller Hütte dann auch diese Turnierserien gespielt werden.
Und letzte Woche wurde in Charleston ein Turnier gespielt. Ein Charleston, das hört ihr vielleicht dann mal zwischendurch, die WTA-Tour ist in Charleston mit einem 500er unterwegs. Aber dass Charleston an sich noch eine ganze Menge an anderen Turnieren zu bieten hat, das haben wir dann gehört. Und wir haben mit jemandem gesprochen, der vor Ort dieses Turnier als Turnierdirektor begleitet hat und der vor allen Dingen dort auch in einer Academy arbeitet. In der LTP Academy in Charleston in South Carolina, und der auch ein Team, Teil des Trainerteams von Emma Navarro ist. Und das Interview mit Patrick Hieber, einem Deutschen, der dort arbeitet und lebt, das hört ihr jetzt hier. Das haben wir aufgenommen im Vorfeld dieses Podcasts, und wir hoffen, dass es euch gefällt. Das ist das Interview mit Patrick Hieber.
Ja, servus Patrick, hallo. Schön, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ihr hattet letzte Woche ein großes Challenger-Turnier bei euch in der Academy. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie die letzte Woche bei euch gelaufen ist.
Ja, vielen Dank, Florian. Wir hatten einen ATP Challenger 75, also 75er. Das heißt, der Sieger kriegt 75 ATP-Punkte. Das ist jetzt das dritte Jahr, dass wir den hier bei uns veranstalten. Hat ein sehr gutes Feld, also gerade aus amerikanischer Sicht viele große Namen dabei, allen voran natürlich Chris Eubanks als noch letztjähriger Wimbledon Quarterfinalist, sehr attraktiv für das Publikum. Dann hatten wir J.J. Wolf, der gerade in den USA sehr beliebt und bekannt ist, Dennis Kudler, Bernie Tomic, Dominik Stricker, also wirklich für einen Challenger auf dem Niveau viele, viele große Namen dabei, was natürlich toll war und was auch dazu geführt hat, dass wir eigentlich fast jeden Tag ein volles Haus hier hatten.
Volles Haus, was heißt das? Wie viele Leute sind da zu euch gekommen im Schnitt, ja, beziehungsweise die Woche?
Ich würde sagen, so am Tag so 400-500 Leute, was hier für uns nicht einfach ist, weil die Charleston, die Gegend, hier sehr tennisverwöhnt ist.
Genau, also das heißt, man muss da schon irgendwie auch ein bisschen die Leute vielleicht noch locken, oder? Dass die dann doch tatsächlich kommen und dass da so ein Challenge auch wirklich wahrgenommen wird?
Völlig richtig. Also genau das ist das. Wir machen sehr viel im WTA-Bereich hier in Charleston. Wir haben einen WTA 500er, das ist die, die Firma, für die ich arbeite, organisiere, die Credit Bond Charleston Open. Da kriegen wir in der Woche über 100.000 Leute. Das ist auch das größte reine Damenturnier der USA. Und wir sind auch in den letzten zwei Jahren WTA 500 auf der WTA Tour, also auch, würde ich sagen, das beliebteste 500er auf der Tour. Und wir haben auch diverse ITF 100.000er, 100Ks hier veranstaltet, wo ich dann im Finale, sage ich mal, Madison Prango gegen Taylor Townsend habe, also auch zwei Top 100 Spieler. Und dafür, wenn ich da 150, 200 Leute kriege, bin ich happy. Was für jemanden, der aus dem deutschen Bereich kommt, wir hatten teilweise beim Punktspielen 500, 600 Leute, wenn ich irgendwie Herren 30 Regionalliga gespielt habe oder sowas. Daher ist das hier mal ein bisschen anstrengender, hier die Leute hervorzulocken, weil die halt jedes Jahr Top-10-Spieler hier sehen. Ja.
Du hast es angesprochen, vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu dem Background erzählen. Also du bist Deutscher, du bist aber jetzt an dieser LTP Academy in Charleston und vielleicht kannst du uns mal kurz ein bisschen skizzieren, was dich denn da nach South Carolina verschlagen hat.
Ja, ich probiere es ganz kurz zu halten, weil wie ihr euch vorstellen könnt, sind das natürlich viele Facetten, die dazu führen. Ich war 1995 ein Austauschschüler in den USA. Ich habe in Deutschland, sage ich mal, ganz gut national Tennis gespielt, habe viel halt so Punktspiele gespielt von Hessenliga, Oberliga, Barbadenliga und so auf dem Niveau gespielt. Sag mal, nicht gut genug, um damit Geld zu verdienen, aber gut genug, um den Sport zu verstehen. Habe diverse Trainerscheine gemacht, hatte immer diese Verbindung in die USA und habe dann hier die Möglichkeit gehabt, eine Academy und letztendlich erst eine Anlage aufzubauen, woraus dann zwei Anlagen wurden. Wo aus einem kleinen 25.000er Turnier bis zu 14 Profiturniere im Jahre als Turnierdirektor veranstaltet. Und jetzt, um das nochmal ein bisschen vor, also wir leiten das Cincinnati Open, was eines der größten Tennisturniere der Welt ist, das ATP und WTA 1000er und WTA 500er und diverse. Ich bin Tournamentdirektor für zwei WTA 125er für den ATP Challenger. Ich leite für die USTA die Girls 18 National Championships und wir haben ja eine Tennis Academy mit ungefähr 200 Kindern, 20 Coaches. Sodass ich bei mir mittlerweile alles hier um Tennis dreht, ja.
ich glaube, das steckt auch im Namen drin. Love to play soll, glaube ich, das bedeuten, oder?
Love to play, learn to play and love to play.
Okay.
Und vielleicht auch ein ganz wichtiger Bestandteil, wenn man es hinter mir sieht. Ich arbeite, so bin ich eigentlich hierher gekommen, seit fast 8 Jahren mit Emma Navarro, die mittlerweile Nummer 8 der Welt ist. Also das war auch einer der Gründe, warum ich ursprünglich hierher gekommen bin, ja.
Vielleicht kannst du ein bisschen was noch über die Philosophie dieser Academy erzählen. Also
ja, also wir haben wirklich hier das große Glück, sage ich mal, dass die Eigentümerfamilie und die Firma, die hier hintersteht, wirklich Tennis nicht nur rein als das Tennisspiel, was Tolles ist und leistungsmäßig und College-Tennis, das ist, sage ich mal, was viele andere in den USA auch machen, aber wir sehen wirklich diesen Nutzen im Tennis, was es für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder macht, auch sehen wir diesen akademischen Wert, dass durch die Disziplin, die du auf dem Tennisplatz brauchst, also wir betreiben auch eine Schule, LTP Scholars, wo 61 unserer Kinder auf die Schule gehen mit 10 Lehrern. Und wir sehen eigentlich so, dass, um es mal ganz zusammengefasst, oder hört es vielleicht ein bisschen auf Deutsch, ein bisschen cheesy oder naiv an, dass dann man einfach gute junge Menschen damit hinbekommt, indem sie diese Disziplin vom Tennis und vom Akademischen vereinen, sodass wir jedes Jahr 5 bis 10 Kinder in sehr gute Colleges, Universitäten schicken. Mhm. In den letzten Jahren von Stanford, Virginia, Dartmouth, Vanderbilt, also was wirklich alles, Wake Forest, was alles Top-Adressen in den USA sind, nicht nur tennismäßig, sondern auch akademisch.
Das heißt, wo du ja beide Seiten des Atlantiks, sage ich mal, kennst, ist wahrscheinlich auch in den USA ein bisschen begünstigt dadurch, dass Sport dort vielleicht eben auch einen anderen Stellenwert hat.
Auf jeden Fall. Ich habe natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, viele Freunde und Bekannte in Deutschland, die mit mir Trainerscheine gemacht haben, die als Trainer entweder für Verbände oder in Academies arbeiten. Und die Vereinbarkeit von Schule und Tennis ist sicherlich sehr viel leichter hier. Auch ist die generelle Anerkennung, würde ich mal sagen, gegenüber jemandem wie mir oder anderen Tennistrainern wahrscheinlich auch eine höhere Akzeptanz da. Ich hatte jetzt auch gerade wieder hier mit einem guten Freund, der mit einem bekannten Spieler arbeitet, auch ein Deutscher, hier auch wieder gearbeitet, so wie viele, dass das doch einfach schwieriger ist, gerade in diesem Leistungsbereich die Akzeptanz zu kriegen und mehrere Kinder zusammen an einem Ort trainieren zu können. Das ist sicherlich in den USA einfacher als in Deutschland, ja.
Und der Profibereich, du hast, Andreas, ja bitte, sorry.
Nee, was ich fragen wollte, wie bereitet ihr die Kinder darauf vor? Ihr habt diese Academy, du hast gesagt, ihr wollt die auf Colleges schicken etc. Was ist der Anspruch erstmal an die Kinder? Kommen die mit einem Anspruch hin, wir möchten Profi-Tennisspieler werden? Kommen die mit einem Anspruch hin, wir möchten erstmal Tennis spielen? Wie sieht das aus oder macht ihr das in verschiedenen Klassen dann?
Sehr gute Frage. Auch da die Antwort wieder ist ein bisschen kompliziert, weil natürlich gibt es verschiedene Abstufungen. Es gibt, wir haben einen Bereich, wo jemand seinen 5-, 6-, 7-jährigen Sohn zu uns bringt und sagt, oh, er wollte mal Tennis ausprobieren, aber er probiert auch Basketball, Fußball und Volleyball aus, so in dieser Phase, sodass wir da Programme haben, wo die Kinder wirklich, sag ich mal, ein-, zweimal die Woche mit uns arbeiten. Was wir oder was ich für sehr wichtig halte, ist, dass man da aber einen Coach hat, der das auch schon wieder holistisch sieht. Selbst wenn jemand das nur als kleines Kind das erste Mal ausprobiert, ist es wichtig, die Grundlagenausbildung, natürlich soll das Spaß machen, aber du willst es gleichzeitig so machen, dass es nicht für immer limitiert im Tennis. Und dafür legen wir sehr viel Wert auf die Koordination, auch ein bisschen auf die Didaktik, wie jemand eine Persönlichkeit hat, auf junge Menschen zuzugehen. Es ist natürlich unterschiedlich, wenn ich einen 6-Jährigen trainiere, als ob ich einen 18-Jährigen Topspieler trainiere. Mhm. Also da ist außerhalb vom Tenniswissen ist auch da gewisse von der Lehrmethode das wichtig, da die richtigen Leute zu finden. Und vielleicht da noch die nächste Frage. Wir haben natürlich für die verschiedenen Bereiche, wir haben quasi ein 12 and Under, also 12 Jahre und jünger Programm, wo so diese Grundausbildung stattfindet. Dann haben wir ein sogenanntes High-Performance-Programm. Das sind dann schon Kinder, die mindestens dreimal die Woche trainieren, 3 bis 4 Mal die Woche. Und dann haben wir die sogenannte Full-Time Academy, wo die Kinder bei uns zur Schule gehen. Also da der normale Tagesablauf, die trainieren von 7.30 Uhr bis um 10 Uhr, gehen von 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr in die Schule und trainieren dann wieder von 4 bis 6 Montag bis Donnerstag und freitags morgens machen wir Matchplay mit Video, mit Datenanalyse. Benutzen wir übrigens ein deutsches System, Wingfield, wenn ich das jetzt erwähnen kann, ist vielleicht einigen in Deutschland bekannt, sodass so die Standardwoche aussieht. Und dass wir auch ständig die Schulleiterin, die Lehrer, wir ständig im Feedback sind. Das heißt, wenn jemand jetzt mal in der Schule hinterherhängt, dann macht er morgens kein 7.30 Uhr bis 10 Uhr, dann sitzt er in der Schule. Also dann, daher können wir das auch über diese Motivation, Tennis spielen, sehr gut steuern. Und der letzte Punkt, weil es Teil deiner Frage war, das Wort Profi nehmen wir eigentlich wahrscheinlich bis ganz zum Schluss, bis beim 18-Jährigen oder so, gar nicht in den Mund. Es ist alles darauf abgestellt, so gut wie möglich für jeden individuell zu werden. Und die meisten haben den Traum, College-Tennis zu spielen.
Ich wollte nochmal auf die Turniere nochmal kurz eingehen, weil du gesagt hast, ihr habt so viele Turniere. Kannst du vielleicht nochmal erklären, wie genau das Zusammenhang ist? Also Cincinnati, Charleston ist klar, die Company, die da dahinter steht, um wen dreht es sich da genau?
Das ist eine Firma, die sich BMOG nennt. Die BMOG steht eigentlich für die Initialen der Familie Navarro. Die Vornamen der Familie Navarro, und der Herr Navarro ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, ist der Vater von Emma, die Nummer 8 der Welt ist. Da ist ja, wie man das auch mal sagen mal, leider wird ja auch viel drüber berichtet, gerade jetzt beim US Open beim Halbfinale, und Jesse Pegula hat ja auch einen sehr erfolgreichen und reichen Vater, sodass so ein bisschen die Kommunikation da leider auf das, sag ich mal, dieses Einkommen oder das Vermögen der Eltern abgestellt wird. Im Endeffekt, jetzt kann man natürlich sagen, ich arbeite für ihn. Natürlich werde ich das alles so lobend erwähnen, aber ich kann euch wirklich ganz ernsthaft sagen, dass der Tennisbereich ist eine Sache. Da hat der Tennissport Glück, dass er einfach sehr viel vom Tennis hält, weil alle seine Kinder Tennis gespielt haben, er Tennis spielt. Aber er macht auch im philanthropischen Bereich. Wir betrauben Schüler für Schulen für unterprivilegierte Kinder. Wir haben eine Mental Health Clinic, die zugänglich ist für Leute, die normalerweise nicht das Geld haben, sage ich mal, psychologische Betreuung zu machen. Da sind diverse andere Projekte von sogenannten Scholarship Funds, weil das ja Geld kostet, in den USA auf Universitäten zu gehen. Also das BMOG Office unter der Schirmherrschaft der Navarros macht sehr viele tolle Bereiche. Wir haben Glück, dass Tennis einer dieser Bereiche dahinter ist.
Ich habe da mal eine Frage zu, weil das ist eine Frage, die sich darauf bezieht mit Herrn Navarro. Wir sprechen in Deutschland und auch in Europa immer darüber, wie finanzieren sich Challenger, wie finanzieren sich Futures etc., wie kriegen sie dann die Sponsoren hin, die dann sowas finanzieren. Ist dann das gerade dadurch, dass wir eine Abstufung haben da in Charleston mit dem 500er-Turnier, mit den ITF-Turnieren, ist es dann keine Sache der Finanzierung, wo man sagt am Ende, wir müssen mal gucken, ob wir ein Turnier auf die Beine gestellt bekommen, sondern man hat einfach die finanzielle Kraft im Rücken, sodass man diese Turniere einfach ausführen kann, oder wie läuft das denn?
Naja, jein. Ich würde es eher sehen, wir haben natürlich das große Glück, dass, und wer sich im Tennis-Business ein bisschen auskennt, der weiß das, dass du natürlich viel Geld verdienst mit den Grand Slams und den Masters-Turnieren und einigen 500ern. Sehr schwierig sieht schon aus auf anderen 500ern, 250ern und dann alles, was man so allgemeinläufig als Challenger sehe, ist es natürlich sehr schwierig. Da ist man froh, wenn man so ein Break-Even hat, wenn man seine Kosten deckt, sehr schwierig, damit Geld zu erzielen. Dann haben wir natürlich den Vorteil, dass wir natürlich mit größeren Turnieren Gewinn machen, was wir dann wiederum auf der anderen Seite teilweise in den Tennissport investieren können, mit kleineren Turnieren. Aber auch da würde ich sagen, natürlich haben wir auch eine gewisse Gewinnerzielungsabsicht. Also trotzdem haben wir ein Budget für jedes Turnier einzeln. Wobei man natürlich dann auch wieder sagen kann, da Teil dieses Budgets ist auch ein Investment von den Einnahmen aus einem größeren Turnier, um das zu haben. Und wir haben das Glück, mit großen Sponsoren zusammenzuarbeiten, die dann auch sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht nur der Sponsor von unserem Credit One Charleston Open, aber als Teil dieses Sponsorings ist auch toll, wenn ich eine gewisse Präsenz habe bei noch zwei Challengern oder so. Sodass wir dann auch solche Dinge auch verpacken können mit größeren Events, die erstmal die Hauptattraktion für den Sponsor sind, aber dass dann ein leichteres ist, das Gespräch zu führen, hey, aber wir können euch auch die beiden Events, wenn auch im Challenger-TV oder im WTA-TV-Stream übertragen, sodass du diese Verbindung vielleicht einfacher herstellen kannst, als wenn du jetzt einen kleinen 25.000er im Jahr hast, ja.
Das Challenger-Turnier selber hatte jetzt aber keinen Hauptsponsor als solches, also die Academy hat quasi den Namensgebung hier gegeben. Welche anderen Sponsoren spielen dort eine Rolle? Also was ich in Europa sehr stark immer feststelle, sind beispielsweise, dass die touristischen Destinationen in irgendeiner Weise dort immer mehr involviert werden. Gerade natürlich in Urlaubsländern, aber auch in den USA mag das vielleicht eine Rolle spielen. Oder wie sieht das bei euch aus?
Gibt da viel, auch wieder ein paar Abstufungen zu. Es gibt zum einen die großen Sportmarketingagenturen, die Turniere betreiben. Nehmen wir also IMG, Octagon, Top Notch, die auch die viele Tourspieler vertreten, denen gewisse Sanktionen und Events gehören und dass die da einfach, sag ich mal, als Teil ihres Business-Konzepts dann auch Turniere betreiben. Dann gibt es natürlich private Eigentümer, aber es gibt zum anderen auch, wir haben zum Beispiel jetzt hier bei dem ATP-Challenger eine starke Partnerschaft mit dem USTA, dem amerikanischen Verband und dann dem Pro Circuit, also wir sind Teil dieser USTA Pro Circuit-Serie, was dazu führt, dass zum Beispiel Physios, ein Teil der Schiedsrichter, Bälle, gewisse Dinge im USTA, von der USTA getragen werden, damit wir quasi für sie im Rahmen ihrer Profiturniere dieses Turnier austragen. Die gleiche ähnliche Vereinbarung kann man mit der WTA, der ITF oder der ATP treffen über die Data Streaming Rights, die wiederum dann eigene Verträge haben über die Data und damit auch die Betting Rights. Also so kommt, wird da immer ein Schuh draus, sage ich mal.
Und diese Einbettung dann auch mit USTA etc. erleichtert die dann auch, Spieler anzulocken, weil es ist ein relativ großer Swing dann in den USA. Mhm. Es scheint nicht so schwierig zu sein, dann die Spieler zu bekommen, weil wenn man sieht, Eubanks, Leonard Tien auch, Brandon Holt, Dennis Kudler, die sind ja die meiste Zeit dann in den USA und dann scheint es kein Problem da zu sein, diese Namen dann auch zu bekommen, oder?
Und das ist auch Teil der größeren Strategie des amerikanischen Tennisverbandes gewesen, einfach wieder mehr Turniere im eigenen Land zu haben, um auch die eigenen Spieler hervorzubringen. Wo man jetzt sagen kann, wenn man im WTA- und ATP-Bereich kommt, auch mit einem großen Erfolg, glaube ich, sind ungefähr 5 Amerikaner, männlich und weiblich, unter den ersten 15, ersten 20 der Welt. Also das hat auch sehr gut funktioniert. Und wenn man so guckt, dann einfach viele Spieloptionen im eigenen Land zu haben, anstatt vielleicht, ich sag's mal so, weil ich auch hier als Coach mit einigen Profispielern arbeite, als dann irgendwie 6 Wochen in Sharm el-Sheikh oder in Monastir zu sitzen und da halt irgendwie sich probieren, durch die Futures zu krüppeln, ist das schon ganz schön, wenn du hier deinen guten Jugendlichen eine Wildcard zu diversen Challengern geben kannst und solche Dinge.
Jetzt waren viele US-amerikanische Spieler, haben wir gesagt, am Start. Gewonnen hat allerdings ein anderer, nämlich ein auch interessanter Spieler, Elas Boutvilas. Was war dein Eindruck von ihm, ehemaliger Top 10 Junior?
Ja, ganz tolle Geschichte. Also ich habe den Elas auch hier und seinen Coach übrigens, den Ivan Navarro, auch ein ehemaliger Top 100 ATP-Spieler, hier durch sehr viel Zeit mit denen verbracht und auch sogar gestern Abend noch ein bisschen getextet. Also ganz netter Kerl. Auch ich finde diese Geschichten immer toll. Also er hat hier Quali gespielt, hat erste Runde sogar gegen einen meiner Schüler hier, einen unserer Academy-Schüler gespielt, den Sawyer Sevens, der mich hier eine Wildcard gegeben hat. Und da haben wir noch, der Sawyer wird ein guter College-Spieler sein, und Sawyer ist der erste 15 in den USA und so weiter. Und da habe ich schon gesagt, Mensch, der ist nicht nur gut, der Eders, der ist eigentlich viel besser als sein Ranking. Und dann hat er natürlich nächste Runde Quali verloren, sodass ich dann doch nicht so schlau aussah. Aber wie das der Zufall dann so spielt, wir hatten dann den Patrick Kipson als Onside Prize Money Withdrawal, was dazu führt, der kam hierher, wusste, er spielt nicht, hat sich seine $800 erste Runde Preisgeld abgeholt und damit führt das zu der Regel, dass du die beiden höchsten Lucky Loser im Ranking einen davon ziehst. Und dann habe ich wirklich den Chip für den Eders gezogen und so ging das dann, so hat er dann hier wirklich, sag ich mal, hat den ersten Satz hier nach Abwehr vom Satzball in einem Tiebreak in seinem ersten Runde Hauptmatch gewonnen und dann habe ich schon hier so gespaßt, jetzt pass auf, jetzt kommt da so eine Rolle, ins Laufen, wie das oft im Tennis ist, wenn du so ein bisschen mit geborgter Zeit und Glück spielst, dass du nicht mehr viel nachdenkst. Und so lief es dann auch und er hat ein ganz tolles Tennis gespielt.
Er hat gute Leute geschlagen. Tristan Schoolcate, Bernard Tomic hat dann auch Tristan Boyer besiegt und dann im Finale Nishit Basavareddy. Auch das ja ein interessanter Name.
Super Talent, richtig. Super, super Junge, ganz bodenständig, ganz diszipliniert. Also das muss man auch mal sagen, hier der Nishit Basavareddy, so von der Observation. Ich habe ja das Glück, die letzten Jahre viele, sag ich mal, auf dem Weg nach oben zu sehen. Das ist definitiv jemand, dem ich auch zutraue, die ersten 100 zu kommen. Ganz toller Junge, ganz familiär, bodenständig, arbeitet hart, hatte einfach einen schlechten Tag im Finale. Das war vielleicht sein schlechtestes Match, aber so Finalspiele sind auch immer ein bisschen besonders. Gerade in dem Alter ist es immer noch mal ein anderes Match, so ein Finale zu spielen. Aber das ist auch jemand, da denke ich, dem gehört die Zukunft. Der ist auch erst 19 Jahre alt, Stanford Data Science, glaube ich, studiert er. Also über ihn brauchen wir uns auch keine Sorgen machen. Der kann nicht nur sehr gut Tennis spielen, sondern hat auch richtig was im Kopf.
Gibt es denn im Moment, gibt es denn im Moment so ein Talent, wo du sagen würdest, den kennt ihr alle noch gar nicht so richtig in den USA und da kommt jemand Großes ran?
Leonard Yen. Also er ist jetzt natürlich durch seine ganzen diversen Siegesserien und irgendwann wird er dann doch einer aufmerksam und sagt, guck mal, Mensch, der gewinnt ja fast überall, wo er spielt. Auch ähnliche Geschichte, du. Der hat mit 16 Highschool-Abschluss gemacht, also da ist auch richtig was im Kopf da, ganz diszipliniert. Wenn du ihn so schlagen siehst, du siehst jetzt irgendwie 3, 4, 5 Plätze nebeneinander, er fällt dir sofort auf, weil er den Ball so sauber trifft. Mhm. Und das haben nicht viele. Also da auch jemand, wenn er körperlich und sich so noch weiterentwickelt, ganz sicher jemand, den wir noch öfter sehen werden.
Ja, das war im Endeffekt die Frage, die ich auch hatte, nach einem, der hier noch irgendwie kommt, dass wir noch einen Insider da irgendwie bekommen. Ja. Aber du hast es ja schon gesagt, ihr habt natürlich auch viele junge Spieler ja auch schon gehabt, die mit Wildcards da beispielsweise auch ausgestattet wurden. Nochmal Budvilas eben zu sagen, war wahrscheinlich dann auch die Geschichte des Turniers oder gab es noch irgendeine Besonderheit, wo du sagen würdest, na, also die Woche, da ist noch irgendwas Kurioses oder irgendwas Besonderes noch gewesen, was dir vielleicht noch im Gedächtnis geblieben ist und was du uns vielleicht hier noch erzählen möchtest.
Ja, also ein bisschen kurios, muss ich sagen, mit diesem ATP Challenger verbunden ist jetzt, dass wir in 2 von 3 Jahren entweder direkt einen Hurricane oder die Auswirkungen eines Hurricanes hatten. Also ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wo wir das erstmalig ausgetragen haben, mussten wir es sogar beenden, weil hier wirklich dann einfach Flughafen gesperrt, Brücken gesperrt, weil einfach richtig starker Wind und Regen hier durchkam. Jetzt hatten wir zum Glück nur die Ausläufer davon, aber es war logistisch für uns als Team hier eine riesen Herausforderung. Wir mussten quasi alles abbauen, jedes Windscreen, jeden Zaun, alles, die ganze Logistik von dem Livestreaming, alle Zuschauertribünen, alles abbauen, weil dann 12 Stunden Wind und Regen durchkam, richtig stark, und dann alles wieder aufbauen, um dann Freitagnachmittag wieder zu spielen. Mhm. Also das ist schon auch was dann auch besonders war, auch gerade für die Nicht-Amerikaner, die halt, sagen wir mal, solche Wetterbedingungen ist. Also als Deutscher oder als Europäer kennt man das gar nicht, wie stark dieses Wetter hier, diese Hurricane-Auswirkungen, das muss man mal erlebt haben, um zu verstehen, wie drastisch das ist, dass das eigentlich ist, ja.
Ja. Also am Ende aber ein gutes Turnier, beziehungsweise auch ein sehr, sehr interessantes Turnier gewesen mit 2 Finalisten, von denen wir dann wahrscheinlich noch ein bisschen hören werden. Falls du, Florian, zum Turnier nichts mehr hast, dann würde ich gerne noch auf die Geschichte mit Emma Navarro zu sprechen kommen. Es ist im letzten Jahr, ist sie ja quasi durchgebrochen, hatte diesen unglaublichen Streak bei ITF-Turnieren und wo sie wirklich ein ITF-Turnier gespielt hat und sich so immer nach vorne gekämpft hat. Und irgendwann hieß es, sie ist die Unbekannteste unter den Top 50. Inzwischen sagt das niemand mehr, dass sie die Unbekannteste unter den Top 10 ist. Aber war das, oder ab wann war das für dich sichtbar, dass sie vielleicht dann auch ein spezielles Talent ist? Weil sie fällt mit ihrem Spiel nicht unbedingt auf 4 Plätzen auf. Wenn du 4 Plätze nebeneinander hast, wird sie wahrscheinlich die sein, die nicht unbedingt auffällt.
Andreas, erstmal ein großes Kompliment, da hast du recht. Das ist auch das, wo ich sie vor über 8 Jahren das erste Mal gesehen habe und mit ihr Bälle geschlagen habe. Dann ist es nicht, dass du jetzt sagst, oh wow, ist das eine super Vorhand oder sie hat einen schnellen Arm oder guck mal, wie sie sich bewegt oder sie ist richtig groß und einfach du sagst, wow, was ein Athlet oder so. Das hat man bei anderen, weiß nicht. Wenn du eine Maria Sharapova Junges erstmal gesehen hast, hast du gedacht, wow, oder eine Sabalenka oder du siehst, wie eine Rybakina aufschlägt. Bei anderen siehst du das sehr schnell, ja. Was die Emma hat als größtes Talent, was ich noch nie bei irgendeiner Spielerin gesehen habe oder bei einem Spieler, ist eine Gabe, diszipliniert und problemlösungsorientiert zu arbeiten. Ihre größte Stärke und ist wirklich in jetzt 8 Jahren, wir hatten noch nie eine schlechte Trainingseinheit. Was ich damit meine, natürlich hat sie Schwankungen in ihrer Form, wie jeder Spieler, aber wir hatten noch nie, dass sie jetzt sich zu sehr auf einen Fehler konzentriert, irgendwie schlecht drauf ist, keinen Bock hat, sagt, nee, das mache ich nicht. Also sie ist wirklich in der Hinsicht der disziplinierteste Mensch mit einer Freude und einer Herzlichkeit ihrem Umfeld gegenüber, wie ich das noch nie erlebt habe. Und sie hat wirklich diese ganz pure Auffassung, sie will wirklich sehen, wie gut kann sie werden in dem Sport, den sie liebt. Und das ist sowas, was auch für uns als Team, der Fitnesscoach, der Peter Ayers, ihr Fulltime-Coach und ich, sind alle mit ihr seit 8 Jahren oder länger zusammen, was uns auch in diesem Top-WTA-Bereich sehr unique macht. Mhm. Dass wir das, wenn wir enger mit ihr arbeiten, ich wusste, dass sie auf jeden Fall erste 100 kommen kann, vor 8 Jahren schon, sobald ich gesehen habe, wie sie an sich arbeitet. Und das ist ihr großes Geheimnis, ist, sie wird jeden Tag ein kleines bisschen besser. Und das hört sich erstmal nicht besonders an, aber das ist über die Zeit sehr, sehr kraftvoll.
Ja. Sie hat dann auch jetzt super US Open gespielt und es gibt ein Bild von dir und Emma Navarro, wo sie eine Schere in der Hand hat und wo da dein Zopf
es
dran glauben musst.
Ein bisschen nach jetzt hier. Es ist besser.
Was war das für eine Wette und wie schmerzhaft war es, einen Teil deiner Haarpracht zu verlieren?
Ach du, es war, ich kenne euch beide nicht gut genug, aber wenn ihr so als Coaches oder mit Spielern arbeitet oder so, man verbringt natürlich sehr viel Zeit miteinander und man probiert dann einfach auch eine gute Teamatmosphäre. Wir machen viel Quatsch, wir albern viel rum, also wir reden auch viel so abseits vom Tennis dann einfach, wo wir Spaß haben als Team. Und dann so eine Sache war vorher, bevor sie ihr erstes Match überhaupt gespielt hat, nach einer Trainingseinheit, hat sie gesagt, wie soll ich das mal frei übersetzen? So Patrick, was muss denn eigentlich passieren, damit ich dir endlich mal deinen blöden Zopf abschneiden kann? Ja, und da habe ich zu ihr noch gesagt, da musst du hier schon den Titel gewinnen, so ungefähr. Und dann hat sie mich so ein bisschen tröppelt angeschaut, dann hat sie gesagt, ich sag dir was, wenn du Viertelfinale oder besser erreichst, dann darfst du mir den Zopf abschneiden. Ja, und dann, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, nach dem Match gegen Coco Gauff hat sie auch, danach war es auch soweit. Und dann haben wir das am nächsten Tag auf dem Practice-Court da direkt vor dem ESPN. Hat sie mir ein Handtuch umgelegt, dann hat sie mir den Zopf abgeschnitten. Und das war letztendlich einfach nur eine reine Spaßsache. Und es war gar nicht schmerzhaft, weil ich natürlich, kannst du dir vorstellen, wie sagt man auf Deutsch, stolz wie Bolle war, dass sie da im Viertelfinale US Open ist. Insofern einfach, Emma ist einfach ein ganz lustiges, sehr humorvolles Mädchen, was man, wenn man sie so diszipliniert und ruhig auf dem Tennisplatz sieht, oft gar nicht denkt. Aber sie ist eigentlich eine richtige Ulknudel, wenn man so abseits vom Platz. Ja.
Ich hatte keine Fragen mehr.
Perfekt.
Dann danken wir dir für deine Zeit. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Wie geht's weiter? Für dich dann auch?
Genau, also ich hatte ja wie gesagt den ATP-Challenger, die Emma hat in Peking gespielt, hat da früh verloren, hatte jetzt eine Wildcard für einen 125er in Hongkong bekommen, das heißt, sie spielt in Hongkong morgen, ist da in 1 gesetzt und dann geht's weiter nach Wuhan, was auch so ein Mandatory Masters ist und dann werden wir mal schauen, wo wir im Year-End Final sind, ist sie ja auch noch im Race, sodass es ganz gut aussieht, dass sie also mindestens mal als Alternate, aber vielleicht auch als Spieler in Riyadh dann bei den Tour-Finals dabei ist. Wenn man sich überlegt, dass wir vor Anfang 2023 haben wir noch 25.000er ITFs gespielt, ist eigentlich ganz schön verrückt für uns so als Team, aber macht uns natürlich auch sehr stolz.
Ja, dann viel Erfolg für den Weg und vielen Dank für deine Zeit hier bei uns bei der Challenger Corner. Vielen Dank dafür.
Danke. Super.
Dankeschön. Ciao.
Patrick Hieber im Interview. Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Vor allen Dingen hat man das Gefühl, er rührt wirklich in 1000 Töpfen.
Ja, also ich glaube, der ist vollkommen ausgelastet mit Tennis. Aber ich glaube, Er ist auch so tennisverrückt. Ich glaube, das hat man gemerkt, dass es genau das ist, was ihm auch Spaß macht. Es ist ja sehr häufig, ich habe das schon ein paar Mal so festgestellt, dass die Turniere organisieren, dann für eine bestimmte Company unterwegs sind. Da meint man immer, ja gut, da ist mal eine Woche ist ein Turnier, da gibt es vielleicht eine Woche Vorbereitung, eine Woche Nachbereitung. Nee, das ist im Endeffekt ein 365-Tage-Ding. Also da musst du gerade bei Turnieren auch dieser Größenordnung ja wirklich schon ein Jahr voraus wieder mit Planungen beginnen und da ist es natürlich ein absoluter Fulltime-Job und ich glaube, man hat festgestellt, er brennt dafür, das macht ihm wirklich Spaß, dann natürlich noch die ganze Coaching-Geschichte, also ja, wirklich total ausgelastet damit und scheint damit aber auch sehr, sehr zufrieden zu sein.
Ja, dieses Turnier war tatsächlich gut besetzt. Er hat es eben dann auch im Interview erwähnt. Christopher Eubanks war an 1 gesetzt, Leonard Tien an 2, Dennis Kudla, Bernard Tomic, Lord Tomic war mit dabei und am Ende hat das Turnier ein Lucky Loser gewonnen. Wir haben eben drüber gesprochen. Edas Budvilas, das ist ein Name, den wir hoffentlich und vielleicht dann noch in Zukunft weiter hören werden, weil er ist sehr talentiert und im Finale gegen Nishish Basavareddy, das ist ja auch wieder so eine Geschichte, zwei 20-Jährige dabei und ich glaube Basavareddy ist vielleicht sogar noch 19, zwei junge Talente in so einem Turnier, dass sie sich da durchsetzen. Basavareddy hat auch Chris Eubanks geschlagen im Halbfinale. Das ist schon cool, wenn man das dann, glaube ich, auch mitbekommt, dass nicht die Alteingedienten dort gewinnen, sondern wenn sich zwei neue Gesichter da durchsetzen.
Ja, dafür ist ja ursprünglich eigentlich so dieser Unterbau ja gedacht, dass es genau ja nicht nur darum geht, dass man von Verletzungen vielleicht zurückkommt, sondern dass natürlich viele junge Talente dort auch die Möglichkeit haben, den Sprung zu schaffen. Und bei Budvilas ist das ja schon interessant, also natürlich auch die Geschichte, wir haben das im Interview ja auch angesprochen, als Lucky Loser, der erste Lucky Loser dieses Jahr auf Challenger Tour, der überhaupt ein Challenger Turnier gewinnen konnte. Und dann dahingehend einer ist, der ja auch jetzt eben diesen Sprung schaffen muss, diesen oft von uns zitierten Sprung auf die Herrenebene. Als ehemalige Top 10, als Junior-Spieler, ich glaube, Roland Garros und Australian Open im Doppel, glaube ich, gewonnen als Junior. Das heißt also dort ja viele schon wirklich große Turniere eben auch gewinnen können, da sich ja schon Namen gemacht und da ist natürlich auch die Erwartungshaltung schon relativ groß und dann jetzt eben auch den ersten Schritt zu schaffen, das erste Challenger-Turnier zu gewinnen als Lucky Loser ist dann natürlich noch so eine besondere Geschichte.
Basavareddy hat 2022 die US Open im Doppel gewonnen auf dem Juniorenbereich. Ja, und wir haben dort ein wirklich richtig gutes Turnier erlebt und wir haben jetzt da eben drüber gesprochen, über dieses Turnier mit Patrick Hieber. Das war die neue Ausgabe von der Challenger Corner. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky und Threads, das für den Chip and Charge Account. Und tennistourtalk.com sollte auf jeden Fall in euren Bookmark sein, um euch über die Tour aufrechtzuerhalten oder um über die Tour informiert zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de